Ich habe einen Vorschlag zur Verbesserung der Welt, der gleichzeitig eine politische Reform darstellt, sich innerhalb von Sekunden umsetzen lässt und keinen einzigen Euro kostet. Wie wäre es, wenn alle Leute freundlich und höflich miteinander umgehen würden? Es ist nicht zu bezweifeln, dass damit eine gewaltige Verbesserung der Lebensqualität verbunden wäre, und zwar für alle. Diese eine schlichte Veränderung würde in puncto Zufriedenheit und Wohlbehagen mehr bringen als die meisten Reformen der letzten 20 Jahre. Kein einziges Zukunftsproblem wäre gelöst, aber jedes dieser Probleme ließe sich leichter ertragen. Ein Vorschlag zur Verbesserung der Welt, geschrieben von Harald Martenstein im Zeitmagazin Nummer 23 aus dem Jahre 2015. Kleine Schritte, ein einziger Schritt. Höflichkeit, Freundlichkeit zu jedermann, nicht nur zu denen, die mir gefallen. Es sind oft aber die großen Sachen, die wir haben wollen, jetzt und sofort. Wir müssen einfach mal anfangen, klein zu denken und auch klein zu handeln. Schritt für Schritt. Nicht gleich einen Riesensprung über irgendeine Schlucht. Nicht gleich eine Art Revolution. Und Gott sagt zu Israel im heutigen Text, dass sie anfangen sollen wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Nicht gleich aussehen, erstmal pflügen. Ich möchte uns lesen Hosea Kapitel 10 von Anfang bis Ende. Hosea Kapitel 10 von 1 bis, jetzt muss ich tatsächlich gucken, 15. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist falsch. Nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen, ihre Götzenbilder zertrümmern. Dann werden sie bekennen müssen: Wir haben keinen König mehr, weil wir den Herrn nicht fürchteten. Und ein König, was kann er uns helfen? Leere Worte reden, falsche Eide schwören, Bündnisse schließen, so dass das Gericht aufsprost wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Um das Kalb von Bet-Aven wird den Einwohnern von Samaria bange sein. Ja, seine Bevölkerung trauert darum und seine Götzen zittern seinetwegen, wegen seiner Herrlichkeit, weil sie von ihnen weggeführt wird. Ja, es selbst wird nach Assyrien gebracht, als Tribut für den König Jareb. Scham erfasst Ephraim und Israel muss sich seines Rates schämen. Samarias König Samarias König fährt dahin wie ein zerbrochener Zweig, der auf der Wasserfläche schwimmt. So werden die Höhen von Aven die Sünder Israels verwüstet. Dornen und Disteln werden auf deren Altäre wachsen. Da werden sie zu den Bergen sagen: Bedeckt uns, und zu den Hügeln: Fallt über uns. Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel. Dort sind sie stehen geblieben. Sollten sie nun nicht auch in Gibea der Krieg erreichen, der gegen die frevelhaften Kinder geführt wird? Ich will sie züchtigen nach Herzenslust, und es sollen Völker gegen sie versammelt werden, zur Züchtigung für ihre zweifache Schuld. Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die gerne drischt. Aber ich fahre über ihren schönen Hals. Ich will Ephraim einspannen. Juda soll pflügen, Jakob soll eggen. Seht euch Gerechtigkeit. Erntet nach dem Maß der Gnade. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen. Weil du dich auf deine Wege und die Menge deiner Helden verlassen hast, so soll sich Kriegslärm gegen deine Bevölkerung erheben und all deine Festungen sollen zerstört werden. Wie Schalman Abel zerstörte am Tag des Kampfes und die Mutter samt den Kindern zu Boden streckte. Dasselbe Geschick bringt Bethel über euch um eurer großen Bosheit willen. Beim Anbruch des Morgenrots wird der König Israels völlig vertilgt sein. Israel hatte Wohlstand. Sie waren reich, äußerlich. Und Wohlstand ist auch heutzutage noch eine Angelegenheit, die die Menschen im Allgemeinen von Gott trennt. Nicht umsonst sagt der Herr, es geht eher ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Aber er sagt auch weiter, bei Gott ist nichts unmöglich. Anstatt Gott für den erlangten Wohlstand zu ehren, betreibt das Volk Götzendienst. Für die Gefahren, die von außen drohen, sucht das Volk Unterstützung bei den Assyrern. Der Prophet Hosea bringt die Ursache der Entfremdung von Gott ans Licht. Die Sünde von Gibea ist immer noch lebendig. Wir erinnern uns. Dort kam ein Levit hin mit seiner Nebenfrau und das Volk von Gibea, aus der Stadt Gibea, kam und wollten Unzucht mit der Frau treiben. Gegen den Willen natürlich. Und da kam es zum Bruderkrieg zwischen Benjamin und den Rest Israels. Das Böse, das in der Vergangenheit getan wurde, ist aber in ihrem Ursprung nicht gerichtet worden. Gott gibt dem Volk nun wieder eine neue Chance, indem er sie aufruft, sich einen Neubruch zu pflügen. Leider ergreift das Volk diese Chance nicht. Und darum kann das Gericht nicht ausbleiben. Gott zieht die Reißleine. Er muss züchtigen. Und der zweite Punkt ist, Gott ruft zur Umkehr auf. Einen Neuanfang sollen sie machen. Der Vergleich Israels mit einem üppigen Weinstock leitet den neuen Abschnitt in Kapitel 10 von den Versen 1 bis 8 ein. Es ist das Gegenbild zum Ephraim von 9,16, dessen Wurzel vertrocknet ist und keine Frucht mehr bringen konnte. Wir lasen von dem Feigenbaum. In 10,1 nimmt Hosea das in 9,16 vorkommende Stichwort Pari, Frucht, wieder auf. 9,16, sie bringen keine Frucht. Und jetzt heißt es, der für sich selbst Frucht bringt. Am Anfang stehen die Gaben Gottes Gaben. Der Weinstock ist das Gewächs des Heils. Ranken bedeutet Mehrung und in diesem Fall Zunahme des Volkes. Frucht steht für den Segen, den sie anderen bringen sollten. Und das Land, das ist guter Boden für Wurzeln, das ist die Heimat bei Gott. Wo gibt es besseres Land als bei Gott? Das sind drei Heilsgaben. Und was wird aus ihnen gemacht? Im Hebräischen liegt hier so ein Wortspiel vor. Tätigkeitsworte, die sonst nur für Gott gebraucht werden und Segen ausdrücken, werden jetzt für das Tun der Menschen missbraucht. Das heißt, für sich nutzt Israel das Gute, anstatt es für Gott wiederzubringen. Dementsprechend sucht es sich eigene, ihm genehme Gottesvorstellungen. Eben im Baalskult, in den Götzen. Ihm werden Altäre gebaut, Götzenbilder und Bildsäulen errichtet, wie wir auch schon in den vorigen Kapiteln lesen konnten. Gottes Gaben mehren also nicht Gottes Lob, Liebe und Recht, sondern sie mehren den Irrglauben. Völlig falsche Verwendung, könnte man sagen. Aber wofür verwenden wir das, was der Herr uns gegeben hat? Unseren Verstand, unser Gedächtnis, unsere Kraft, unsere Gesundheit, unseren Besitz zur Befriedigung unserer eigenen Begierden, Ansehen, Macht, Urlaub, was auch immer? Oder geben wir es auch für ihn? Es kommt von ihm und er gibt uns immer so viel, wie wir brauchen. Meist sogar mehr, als wir brauchen. Für seinen Wohlstand dankt das Volk Israel Gott nicht, sondern den Götzen. Es werden immer mehr Altäre gebaut. Der Altar, ein Altar an sich, ist ein Symbol für Anbetung. Und dieser Bau der Altäre bedeutet nichts anderes, als sie die Quellen ihres Wohlstandes nicht bei Gott suchten, sondern außerhalb Gottes. Möglicherweise hatten sie Altäre für die Sonne, für den Regen, vielleicht auch noch für Handel und Gesundheit. Jedes Mal wird ein neuer Altar erfunden, aus Angst, dass ein Götze vergessen wird. Dem unbekannten Gott, wie es in Apostelgeschichte 17,23 heißt, als Paulus vor einem Altar stand, wo kein Name drauf war. Nur den Israeliten war der Gott Israels nicht bekannt. Und den hat Paulus gepredigt. Den Israeliten dagegen ist der Gott bekannt, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er brauchte ihnen nicht gepredigt werden. Sie hatten die Offenbarung. Natürlich wurde er ihnen gepredigt. Aber sie hatten die Exklusivrechte sozusagen an ihm, in gewisser Weise. Der Mensch ist aber auch heute noch so. Er sucht sein Seelenheil in allen möglichen Formen der Spiritualität. Und es werden immer mehr Amulette getragen, Ringe, Halsketten, Piercings, Tattoos, die Glück verheißen sollen, Wohlstand bringen sollen oder einfach nur ein sicheres Gefühl geben sollen. Welch ein Irrglaube. Denn Gott wird dabei völlig ausgeklammert. Man glaubt an nichts, aber nicht an den Gott Israels, nicht an den Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, nicht an unseren Gott, der ja der Gott aller Menschen ist. Man glaubt aber an alles andere. Ein Bruder sagte mal, als seine Kollegen nicht mehr weiterfahren wollten, weil da eine schwarze Katze oder sowas hergelaufen ist, er sagte, mein Glaube ist nicht so stark, dass ich an schwarze Katzen glaube. Aber die Menschen glauben daran. Schwarze Katzen von rechts nach links oder bringen Unglück. Der wahre Dienst für Gott findet aber nur auf zwei Altären statt. Dem kupfernen Brandopferaltar und dem goldenen Räucheraltar. Der erste Altar ist mit dem Werken des Herrn Jesus am Kreuz als Opfer für Gott verbunden. Der zweite Altar ist mit der Herrlichkeit seiner Person verbunden, mit allen Eigenschaften von ihm, der Gott und Mensch in einer Person ist, Jesus Christus. Gott möchte von uns hören, was wir von seinem Sohn denken. Und was können wir von ihm denken? Wir haben es in den Liedern besungen. Eigentlich nur Gutes. Gott zu sagen, wer der Herr Jesus für einen ist, für uns ist, das ist Anbetung. Und wenn Jesus aus unserer Anbetung verschwindet, wird dieser Platz von etwas anderem erfüllt, nämlich was aus der Schöpfung kommt. Und das kann Gott nicht akzeptieren. Wir senken den Standard mit solchen Inhalten. Wir senken den Standard der Anbetung auf die Ebene der Schöpfung und letztendlich wird so den Dämonen die Ehre gebracht, wie es in 1. Korinther 10 heißt. Gott kann nur das annehmen, was in Verbindung mit der Person und dem Werk seines Sohnes steht. Und er möchte es mit uns teilen. Die Israeliten, sie hatten ein glattes Herz. Das heißt, es war geteilt, es war trügerisch. Denn sie dienen dem Herrn eigentlich nur noch äußerlich, haben immer mehr Altäre aber für die Götzen errichtet, wie schon gesagt. In Notzeiten wendeten sie sich an Gott, aber nicht ungeteilten Herzens. So kann das hebräische Wort nämlich auch übersetzt werden. Wir würden sagen, es waren altglatte Leute. Ein heuchlerisches und geteiltes Herz, das bringt unweigerlich Schwierigkeiten. Wenn wir zulassen, dass etwas anderes als Gott den Vorrang in unserem Leben, in unseren Wünschen erhält, dann ist es sicher, dass wir versagen werden. Die Schwierigkeit bei uns ist, dass der Wunsch nach Vielfalt Gott auf eine Liste mit anderen Dingen setzt. Aber das sollte nicht der Fall sein. Gott muss über alles sein. Durch die Gnade, durch den Heiligen Geist können wir das auch verwirklichen, dass er für uns alles ist. In Vers 3 heißt es dann mit den Worten, dann werden sie bekennen müssen. Und Hosea leitet so ausdrücklich ein Zitat des Volkes an und gibt damit zu verstehen, dass er Beweise für seine Anklage vorlegt. Sie haben zwar einen König, aber er ist ihnen nicht von Nutzen. Und es scheint, dass er oft nicht da ist. Zumindest ist das ihre Erfahrung. Es ist mit ihrem König wie mit vielen anderen Dingen auch. Wenn er ihnen von Vorteil ist, akzeptieren sie ihn. Wenn er nichts für sie tut, werden sie ihn lieber wieder los. Gerade im Nordreich war das oft der Fall. Aber auch die Könige und Regenten dieser Zeit denken oft nur an sich selbst. Und solche Staatshäupter tragen nichts dazu bei, das drohende Unglück abzuwenden. Dem Volk ist das durchaus bewusst, dass der Appell an einen Menschen vergeblich ist, wie mächtig dieser auch sein mag. In 2. Könige 6, 27 lesen wir, er aber, der König, sprach, wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne oder von der Kelte? Der König ging auf der Stadtmauer nicht spazieren, Erkundungsgang sozusagen, als Samaria belagert war. Und letztendlich die Hungersnot nicht nur vor der Tür stand, sondern sie war da. Der König konnte nicht helfen, aber Gott hat geholfen. Ein paar Tage später oder vielleicht sogar am nächsten Tag, da hatten sie Korn in Fülle. Wir erinnern uns, als die Bettler losgegangen sind, wollten in das Lager der Belagerer und fanden niemanden mehr, weil Gott sie vertrieben hatte. Aber leider bringt diese Erkenntnis die Menschen nicht auf die Knie, um Gott um Hilfe anzuflehen. Denn es ist eine intellektuelle Erkenntnis. Herz und das Gewissen, es wird nicht berührt. Was der Verstand wahrnimmt, ist noch lange nicht eine Herzenssache für jemanden. Ihr Bekenntnis ist also ein eitles Versprechen, leere Worte. Ihre Worte bedeuten eigentlich nichts. Und deshalb kann man sich auf sie auch nicht verlassen. Das zeigt sich auch darin, dass sie falsche Eide schwören. Das bedeutet, dass sie andere bewusst mit Worten täuschen. So zum Beispiel handelt der König Hosea, also nicht der Prophet Hosea, sondern es gab zur gleichen Zeit auch einen König, Ben-Elah, war sein Zuname, Hosea Ben-Elah, der zur Zeit König war und gegen den König von Assyrien mit der vorherige König Menachem einen Bund geschlossen hatte, sich lossagte. Solche Worte und solche Taten sind für Gott unannehmbar. Sein Gericht ist dann ebenso schnell und tödlich wie eine giftige Pflanze in den Furchen des Feldes. In die Furchen wird gesät, und dort muss auch Frucht erscheinen. Aber die Giftpflanze hat letztendlich die Ernte verdorben. Und dieses Gericht wird schließlich durch den König von Assyrien, auf den sie sich verlassen haben, vollstreckt und an Israel ausgeführt. Israel wird weggeführt. Doch anstatt sich vor dem nahenden Gericht Gottes zu fürchten, trauert man den Götzenbildern nach. Der ein oder andere wird jetzt an den Verlust der Bundeslade denken, denn diese Götzenbilder sind ja als Tribut weggeführt worden und die Bundeslade ging auch verloren, als die Söhne Elis im Krieg gegen die Philister sie an die Front brachten, um sozusagen den Kampfesmut der Israeliten zu stärken. Allerdings war das von Hophni und Phinehas selbstsüchtig gedacht, denn ihr Leben, ihr persönliches Leben, zeichnete sie durch Missachtung gegen die Gebote des Herrn aus. Und sie verführten sogar das Volk noch mit ihrem Leben und verführten es zur Sünde. Die Bundeslade fiel an die Philister. Israel verlor die Schlacht. Und die Priester Phinehas und Hophni, kamen um, so wie es ein Prophet dem Eli vorhergesagt hat. Nur der Unterschied dazu, zu dieser ganzen jetzigen Situation, Wegführung der Kälber, war, dass die Bundeslade eben kein Zeichen für Götzendienst war, für einen falschen Gott, sondern für den wahren Gott. Und durch die Ereignisse, die in den Tempeln, wo die Bundeslade hingebracht worden ist, dass dort die Götzenbilder umfielen, abgehackte Hände hatten, war diese Bundeslade eindeutig ein Zeichen. Die falschen Priester, die falschen der Philister, also nicht die Götzenpriester der Philister, sie hatten Angst und ebenso das Volk vor dieser Bundeslade, sodass sie sie letztendlich auf einen ungewöhnlichen Weg, auf eine ungewöhnliche Art und Weise wieder zu den Israeliten zurücksandten. Können wir in 1. Samuel 5 und 6 lesen. Die goldenen Kälber lösten keinen Schrecken bei den Assyrern aus. Im Gegenteil, die Huldigungsgabe erhielt sonst eigentlich der Götze der als Weltbeherrscher. Nun wird dieser Götze selbst Gabe für die Assyrer. Und als Gegenleistung, was empfängt Israel? Schande. Und so befreit Gott durch die Katastrophen des Gerichts sein Volk von falschen religiösen Bindungen. Und das Volk erfährt schmerzlich die Ohnmacht seiner selbst erwählten Götzen. Diese Götzen haben nicht geholfen. Und das zeigt einmal mehr, wie töricht es ist, ja, eigentlich schon unverantwortlich, sich auf etwas anderes zu verlassen, das einem einfach weggenommen werden kann. Du hast viel Geld auf dem Konto? Wunderbar. Nächstes Jahr haben wir eine Inflation und dein Geld ist nichts mehr wert. Du hast ein großes Haus? Wunderbar. Plötzlich brennt es, das Haus ist nicht mehr da. Du denkst an deine Gesundheit, dass du gesund lebst und. Ein Auto überfährt dich und die Gesundheit ist dahin. All das kann uns weggenommen werden, von jetzt auf gleich. Darauf ist kein Verlass. Und doch müssen wir uns oft fragen, inwieweit wir Hilfe von Nichtgläubigen erwarten. Beraten wir uns manchmal auf eine Weise, wie sie es tun? Nimm dieses oder jenes, investiere in diese Gesellschaft, leg dein Geld dort an. Mach Versicherungen noch und nöcher für Rechtsstreit und dieses und jenes, damit du abgesichert bist. Und dabei kommt unsere Rettung allein von Gott. Von ihm dürfen wir alles erwarten, was wir brauchen. Er hat es uns verheißen. Seht die Blumen auf dem Feld? Sie sind besser gekleidet als Salomo in seiner ganzen Pracht. Die Raben, sie sammeln nicht in Scheunen. Und doch versorgt Gott sie. Wie viel mehr dann uns? Die Götzen sind nutzlos. Ebenso das Volk und die Priester. Können dann Könige eine Hilfe sein? Der Vergleich des Königs mit einem Zweig auf dem Wasser lässt keinen Zweifel daran, dass auch von dieser Seite keine Hilfe zu erwarten ist. Ein Reisig auf der Wasseroberfläche ist Wind und Wellen ausgesetzt. Er ist nicht mal wie Algen mit dem Grund des Flusses oder des Sees verbunden, sodass er wenigstens standortfest ist. Er besitzt keine Kraft in sich und findet auch um sich herum keinen Halt. Selbst wenn er gegen einen Stein stößt, wird er meistens noch drumherum gespült. Er wird von der Strömung fortgetragen, ohne irgendwie darauf einwirken zu können. Und das ist ein vielsagendes Bild des Königs von Samaria und von dem, was mit ihm und seinen Untertanen geschehen wird. Ohne jeden Halt wurden sie zum Spielball der gewaltsamen Ereignisse. Die große Sünde, die Ursache für all das ist und auf die auch Bezug genommen wird in Vers 8, sind unter anderem die Höhen von Aven, das heißt dieser Kälberdienst, dieser Kälberkult in Bethel. Möglicherweise gibt es dort noch mehr Götzen, denn dort gab es Höhen, also Mehrzahl. Gott wird diese Orte zerstören, an denen dieser Götzendienst betrieben wird. Er wird diese Orte mit Dornen und Disteln überwuchern lassen. Und auf diese Weise werden sie zu einer ständigen Erinnerung an sein Gericht über diese schrecklichen Sünden des Götzendienst. Dornen und Disteln kamen in die Schöpfung, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Und das sollte uns eine Lektion sein. Wenn wir etwas in unserem Leben entfernen müssen, weil es an die Stelle von oder neben Gott getreten ist, dann sollten wir es als Sünde betrachten. Sonst besteht die große Gefahr, dass wir wieder anfangen, uns danach zu sehnen, wieder Begierden in uns wecken lassen. Wenn wir jedoch erkennen, dass das, was uns früher von Gott weggeführt hat, mit Dornen und Disteln bedeckt ist, würden wir da nicht so schnell wieder den Platz in unserem Leben geben. Denn Dornen und Disteln, die sind wenig attraktiv. Keiner will sie in seinem Garten haben. Auch in unserem Garten, in unserem Herzensgarten sollten sie nicht sein. Die Verzweiflung der Menschen des Nordreichs wird letztendlich im Wunsch deutlich, dass sie sich von den Hügeln und Bergen bedecken lassen wollen. Berge, das steht sonst für Gott, das steht für Beständigkeit. Und hier wird es zum Gericht. Jesus zitiert aus dieser Prophezeiung Hoseas, als er zum Kreuz geführt wird. Denn siehe, es ist, wird eine Zeit kommen, in der man zu den Bergen sagen wird, fallt über uns, und zu den Hügeln bedeckt uns. Lukas 23, 28 bis 30. Und beim Brechen des sechsten Siegels, als der Himmel wie eine Buchrolle zusammengerollt wird, sieht der Apostel Johannes, wie sich Könige, Reiche und Gewaltige, Sklaven und Freie in Klüften und Felsen verbergen und zu den Bergen und Felsen sagen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und fügt dann noch hinzu, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zornes, und wer kann bestehen? Gott greift ein und nimmt uns, die wir auf falsche Götter und Helfer setzen, die Retter. Unsere goldenen Kälber letztendlich. Und statt über diese gnädige Befreiung aufzuatmen, trauern wir oft ihnen nach. Wir, das gemeine Volk. Allerdings auch die Götzenpriester. Wir haben sie in unseren Ländern, die falsche Lehren verbreiten und meinen, so kommt das Heil auf den Mensch. Wir haben das Wort Gottes, das uns kundig macht, diese Götzendiener zu erkennen. Oftmals sind wir von ihrer Pracht und ihrer Faszination erlegen. Ja, sie sehen in den tollen Gewändern schön aus. Sie können gut reden. Sie haben einen scharfen Verstand. Aber all das wird nicht für den Herrn eingesetzt, sondern nur zu ihrer eigenen Mehrung. Über das alles wird sich ebenfalls ein Gericht ergießen. Und so, dass sich die Menschen in die tiefsten Erdlöcher verkriechen möchten oder von Bergen und Hügeln bedeckt werden möchten. Dem können wir aber entgehen, wenn wir uns von diesen fremden Göttern trennen und uns allein dem wahren Gott zuwenden, unserem himmlischen Vater, wenn wir einen Neubruch pflügen und Gerechtigkeit sehen und dann nach dem Maß der Gnade ernten. Das Neue Testament lehrte uns, dass das hier angekündigte Gericht durch den Kreuzestod Jesu Christi bereits als vollzogen anzuerkennen ist und dass wir ihm alleine unseren Dank schuldig sind, uns ihm die Ehre geben sollen und ihn anbeten sollen für diese Gnade, die er am Kreuz gewirkt hat. Gott ruft zur Umkehr, macht einen Neuanfang. Und wieder werden wir auf diese schreckliche Tat in Gibea hingewiesen, in Vers 9. Seit den Tagen Gibeas sündigst du, Israel. Das bedeutet nicht, dass Israel vor diesen Tagen nicht gesündigt hat. Sie haben dort auch gesündigt. Der Herr stellt aber fest, dass die in Gibea begangene Tat, diese Art und Weise der Sünde, da zum ersten Mal geschah. Weil sie aber nicht gesühnt worden war, steht sie eben zur Zeit Hoseas immer noch im Raum. Es sind schon einige hundert Jahre durchs Land gegangen. Sie haben sich nicht von der Sünde Gibeas verabschiedet, haben sie nicht vor den Herrn gebracht, haben nicht um Vergebung gebeten. Und deshalb werden sie von Gott gerichtet werden. Und sie sollten nicht denken, dass er sie nicht erreichen könnte. Genau wie in Hosea 7 denken sie einfach nicht daran, dass niemand dem Arm Gottes entkommen kann. Und in Vers 10 lesen wir von der Lust Gottes, sein Volk zu züchtigen. Noch einmal möchte ich erklären, Züchtigung ist in der Schrift verbunden mit Liebe und Sohnschaft und schließt Unterweisung und Erziehung mit ein. Das ist nicht nur einfach Strafe. Es soll zurechtbringen, dort wieder hinführen, wo es sein sollte. Das ist Züchtigung. Und dabei gilt, wer liebt, züchtigt. Und Gott liebt sein Volk. Das werden wir im nächsten Kapitel noch näher betrachten. Trotz der vielen Sünden, die sie getan haben. Im Augenblick der Züchtigung scheint uns das natürlich nicht sehr willkommen, nicht erfreulich zu sein, sondern schmerzhaft. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt werden, wie wir in Hebräer 12, 11 lesen dürfen. Für diese Züchtigung benutzt der Vater andere Völker. Gott möchte, dass Israel wirklich wieder sein Volk wird. Das ist der Zweck der Züchtigung. Nicht einfach nur zu strafen, weil sie es verdient hätten. Aber das geht nur, wenn sie sich von dem lossagen, weswegen sie gezüchtigt werden. Ihren Götzendienst, ihre alten Sünden bekennen. So ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er sie euch vergibt. Wir lesen im Neuen Testament gar nicht mal, zumindest ist mir nicht bewusst, dass wir um Sündenvergebung bitten müssen. Sie ist da, durch Jesus Christus. Aber wir sollen unsere Sünden bekennen und nicht wie Kinder und vergib mir all meine Sünden, sondern wirklich bekennen, vor den Herrn bringen. Und so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Wir lesen dann weiter von ihrer zweifachen Schuld. Und das könnte bedeuten, dass sie eben zwei Kälber gemacht haben. Eins in Dan und eins in Bethel. Es kann aber auch bedeuten, das Verlassen des Herrn und das Abweichen von der Regierung des Hauses David unter Jerobeam dem Ersten. Es kann sich auch auf die buchstäbliche körperliche Unzucht und die geistliche Unzucht, die wir ja schon in den ganzen vorherigen Kapiteln angesprochen haben, mit diesen götzendienerischen Völkern beziehen. In Jeremia 2,13 lesen wir, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Danach kommt wieder ein Vergleich mit einer Kuh. Ephraim wird wieder mit einer Kuh verglichen. Doch im Gegensatz zu 4,16 wird das Volk nicht als störrisch bezeichnet, 4,16 wird es ja als störrische Kuh bezeichnet, sondern brauchbar zur Arbeit, ans Joch gewöhnt. Das Dreschen ist eine leichte und angenehme Tätigkeit für Rinder, weil sie dort einfach nur rumlaufen müssen. Sie treten sozusagen, indem sie über die Gaben laufen, die Körner aus den Halmen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich kann mir auch den Rest nicht vorstellen, will ich auch nicht. Aber es war für die Kuh eine angenehme, einfache Arbeit, zu dem sie deswegen ja auch noch essen durfte. Denn während des Drisch darf man dem Ochsen nicht das Maul verbinden. Anweisung von Gott persönlich. 5. Mose 25, 4. Und so war es immer Gottes Absicht, dass sein Volk, während es ihm dient, so wie die Rinder den Israeliten gedient haben, auch von den Produkten des Landes frei genießen kann. seinen Wohlstand bezieht. Aber durch ihre Untreue haben sie eben dieses Privileg verwirkt. Und nun wird Gott Ephraim, also nicht die Person, sondern das Volk, das Nordreich, zu der viel härteren Arbeit des Pflügens und Eggens zwingen müssen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand hinter einer Kuh zum Pflügen hergelaufen ist, aber ich denke, viele haben einen Garten und haben ihn mal umgegraben. Das ist keine leichte Arbeit, oder? Jetzt stellt euch das einmal vor, ihr müsst einen ganzen Acker machen und ihr müsstet so einen Pflug ziehen. Klar, Rinder sind stärker als wir, aber der Boden ist trocken und was trocken ist, ist hart und da wird es nicht leichter. Und um diesen Pflug zu bewegen, muss der Kuh oder den Rindern, meistens, oftmals waren es ja auch zwei, ein Joch auferlegt werden. Und ein Joch steht in unserem Verständnis für Sklaverei, für Unterdrückung, wenn wir ein Joch auf uns haben. Und doch bedeutet dieses Joch auch Leitung. Denn du sollst dorthin gehen, wo der hinten, der die Zügel hält, dich führt. Und das ist Gott. Er will uns in die richtige Spur führen. Allerdings muss ein Joch auf unseren Hals, damit wir gehorchen. Der Herr ist im Gericht über die Schönheit des Halses Ephraims hergefahren. Und Ephraim wird das Joch der Unterwerfung unter fremder Herrschaft auferlegt werden. Nicht mehr im eigenen Land, nicht mehr unter dem eigenen König. Sie werden zu Sklaven von Fremden werden und gezwungen sein, fremdes Land zu bauen, damit die Bewohner dieses Landes eine gute Ernte haben. Das sollte Ihnen eigentlich bekannt vorkommen. Denn aus genau diesem Grund haben sie zu Gott geschrien und wurden aus Ägypten herausgeführt. 2. Mose. Zurück zu den Anfängen sozusagen. Auf diese Weise sollen sie an Herz und Gewissen berührt werden, um dann wieder zum Herrn zurückzukehren. Bezüglich ihrer Sünden gibt es zwischen Ephraim und Juda, also ganz Israel, keinen Unterschied. Beide Reiche werden unter dieses Gericht fallen. Jakob steht für die gesamte ehemalige 12 Stämme Israels. Gerechtigkeit und Güte sind in dem Land nicht mehr zu finden. Und es ist Zeit, ein neues Leben zu beginnen, in dem Gerechtigkeit gesät und der Güte entsprechend geerntet wird. Und dies kann eben nicht auf dem Boden des verhärteten Herzens geschehen. Dazu muss der Boden erstmal kultiviert, also umgepflügt werden. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem. Pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann wegen der Bosheit eurer Taten. Jeremia Kapitel 4. Der zu pflügende oder zu bebauende Boden bezieht sich auf ein Herz, das durch Selbstgericht von der Sünde gereinigt ist und in dem der Wunsch, nach Gottes Willen zu fragen und zu tun, wieder aufgekommen ist. Die Israeliten mussten das noch aus sich heraus machen, weil der Geist ja nicht über alle hinabgekommen war. Wir haben es da ein wenig einfacher. Und doch muss einmal von uns aus gesagt werden, ja, ich will, mehr nicht. Und dann ist Gott zur Stelle, dass wir uns bekehren können, dass wir ein neues Leben bekommen und den Heiligen Geist, der uns leitet in allem. Man möchte mitfühlend sagen, weißt du, sehr auf diesen Aufruf hin, dass es noch Möglichkeit gibt, dem Gericht Gottes zu entgehen. Es ist noch nicht zu spät. Und dieses Pflügen von nicht gepflügtem Land, das steht für die Umkehr zu Gott. Das bedeutet Reinigung des Herzens von aller Verdorbenheit. Das bedeutet einen radikalen Bruch mit dem Alten, dem Leben in der Sünde. Und auf diesen Ruf zu reagieren, muss man nicht bis morgen warten. Jetzt ist die Zeit, den Herrn zu suchen, denn morgen kann es zu spät sein. Wenn Sie zu ihm zurückkehren, und mit Blick auf die Gerechtigkeit sehen, dann werden sie Güte ernten. Aber solches Sehen in ungepflügtem Boden ist unmöglich. Die Saat wird nicht aufgehen. Wir kennen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich weiß nicht, ob die Israeliten das damals kannten. Aber das, was auf den Weg fiel, auf den harten Boden, das wurde von den Vögeln gefressen, brachte keinerlei Frucht. Die anderen brachten wenig etwas Frucht. Zuerst muss der Boden, muss das Herz kultiviert werden. Der Pflug muss durch das Gewissen gehen, das Herz muss aufgebrochen werden, um Frucht für Gott bringen zu können. Das kann bedeuten, dass Dinge aus der Vergangenheit, die wir verdrängt haben, wieder an die Oberfläche kommen. Denn das ist ja beim Pflügen der Fall. Das zu unters ist, kommt nach oben. Und das oben ist, wirkt, kommt nach unten. Das sind oft Dinge, durch die das Leben mit Gott blockiert worden ist. Und diese Dinge können dann entfernt werden. Wir können zum Beispiel daran denken, vergessene Schulden zu bezahlen, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, gestörte Beziehungen zwischen Brüdern und Schwestern in Ordnung zu bringen, sogar erlittenes Unrecht zu vergeben. Wenn ungepflügter Boden gepflügt ist, dann kann der Herr gesucht werden. Dann ist die Zeit dafür gekommen. Was er allerdings antwortet, das hängt von unseren Fragen und Aktivitäten ab. Ja, wenn wir in diesem neuen Boden Gerechtigkeit sehen, wenn wir in unserem Leben das tun, was ihm recht ist, und wir ihn bitten, uns zu segnen, dann wird seine Antwort auch in Übereinstimmung mit seiner Person sein. Und darin liegt der wahre Segen für uns Menschen. Aber die Realität sah und sieht auch heute leider noch anders aus. Wir haben das eben schon in den Gebeten gehört. Es sieht anders aus, als wie es der Herr fordert. Anstelle von Gerechtigkeit gibt es Gottlosigkeit. Anstelle von Liebe gibt es Unrecht. Israel hat das bittere Ergebnis seiner Gottlosigkeit und des Unrechts als Frucht der Lüge erfahren. Das liegt darin, dass es seinen eigenen Weg gegangen ist und nicht den Weg Gottes. Und dazu heißt es nicht, nur weil wir den Weg Gottes nicht recht erkannt haben und vielleicht mal einen kleinen Umweg, einen kleinen Schlenker gemacht haben, dass wir gleich aus der Gnade gefallen sind. Gott führt uns schon zurück. Aber sie haben sich von Gott abgewandt und sind in die völlig falsche Richtung gegangen. Weg von Gott. Wenn das Volk in der Zukunft zur Umkehr kommt und den Herrn Jesus wirklich als den wahren Knecht des Herrn annimmt, dann wird es zu folgendem Schuldbekenntnis kommen, wie wir in Jesaja lesen. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und die Fortsetzung dieses Verses wird dann auch für sie gelten. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Dadurch weiß das Volk, dass die Strafe für seinen eigenen Weg durch den Herrn Jesus getragen wurde und es frei ausgehen darf. Sie gehören zu den Erlösten. Doch das ist hier eben nicht der Fall. Sie bestimmen nicht nur ihren eigenen Weg, sondern vertrauen auch noch auf die Kraft ihrer Helden, also ihrer Soldaten. Das Israel zu der Zeit des Propheten Hosea, das ist ein Vorgeschmack auf das Israel der Zukunft. Wenn sie von allen Seiten angegriffen werden, werden sie sich auch auf ihre eigene Kraft und Scharfsinnigkeit verlassen. Das ist heute nicht viel anders. Sie werden immer damit beschäftigt sein, die besten Taktiken auszutüfteln. Mit ihrem eigenen Geschick und Heldenmut werden sie versuchen, diese Taktiken auch durchzusetzen. Es hat sich nicht viel geändert. Und nun werden sie Kriegslärm hören, lesen wir weiter. Das Neue. Aber sie werden eben nicht siegreich aus der Schlacht hervorgehen, die sie führen werden. Alle festen Städte, auf die sie sich verlassen, werden zerstört werden. Und den Schrecken des kommenden Krieges zu verdeutlichen, erinnert der Prophet an das, was Schalman in Bet Abel gemacht hat. Schalman kann die verkürzte Form von Salmaneser, dem König von Assyrien, sein. Aber es ist nicht klar, auf welches Ereignis sich Hosea hier bezieht, aber das wird für die, an die er sich wendet, letztendlich keine Frage gewesen sein. Wie bei Beth Abel werden auch jetzt die Mütter, sprich Israel, samt den Kindern, sprich ihre Einwohner, umkommen. All das Elend, das über Israel kommen wird, ist die Folge des Kälberdienstes, des Götzendienstes in Bethel. Der zweite Teil dieses Verses ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass der König von Assyrien den König Hosea von Israel gefangen nimmt. Beim Anbruch des Morgenrots, das kann sich auf die Geschwindigkeit des Gerichts beziehen, weil in diesen Breitengraden die Sonne sehr schnell aufgeht, aber auch auf den Beginn des Kampftages. Hosea ben Ela, der letzte König Israels, wurde von Salmanasser, dem V., gefangen genommen, vor der Belagerung Samarias. Es kann auch ein Hinweis auf eine Zeit sein, von der man fälschlicherweise glaubt, dass neues Glück kommen würde. Und doch naht die Zerstörung. Wenn wir davor die Augen verschließen und falsche Hoffnungen machen, wer will uns dann noch retten? Gott kann uns retten, wenn wir zu ihm umkehren. Gott deckt durch den Propheten die zeitlich wirklich weit zurückreichende Wurzeln der Sünde auf. Hosea ruft zu einem Neuanfang auf und sagt, was Gottes Volk auf dem Arbeitsfeld seines Lebens zu tun hat. Die Natur der Menschen ist aber so verdorben, dass auch ein Neuanfang, wie ihn die Israeliten im verheißenen Land vollziehen sollten, nicht ohne Sünde abging. Hosea sieht einen Grund darin, dass die Israeliten es immer wieder verpasst hatten, die Sünde vollständig auszurotten, auch wenn man deshalb den Verlust eines ganzen Stammes in Kauf nehmen musste. Das Neue Testament belehrt uns darüber, dass wir den Umbruch unseres Lebens nicht aus eigener Kraft vollziehen können. Wir bedürfen des schöpferischen Eingriffs Gottes. Wir brauchen die Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden, wie es in Johannes 3 heißt, damit unser Leben wirklich ein fruchtbarer Acker wird. Ein Acker, der Mehrung bringt, dessen Frucht anderen zum Segen sein kann. Gott gibt uns die Möglichkeit dazu. Wir haben es heute gehört. Kommen wir zum Schluss. Die Wirtschaft läuft gut in Israel, auch bei uns. In unserem Teil Westeuropas darf man in einem gewissen Wohlstand leben, wie ein üppiger Weinstock. Doch für wen ist die Frucht, die wir haben? Dieser Reichtum, bringen wir ihn für Gott wieder da, im Sinne als Anbetung? Oder bauen wir unsere eigenen Anbetungsstätte, Altäre, an denen man auf die Knie geht, um fremden Göttern zu dienen, dem Mammon oder einer selbst erfundenen Heilslehre oder sich sogar selbst beweihräuchert? Man kann aber nicht zwei Göttern dienen. Den einzig wahren Gott sollen wir mit ungeteiltem Herzen ehren. Er wird all diese falschen Altäre abbrechen, sie zerschmettern und diese schönen Monumente, die wir uns hingestellt haben, verwüsten, sodass sichtbar wird, das, was wirklich bleibt und was vor ihm, vor dem Herrn wertvoll ist, nämlich das Volk Gottes, das dem Herrn treu bleibt und das der Tempel des lebendigen Gottes ist. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber der Tempel des Heiligen Geistes sind? All die daran bauen, gegründet auf der Heiligen Schrift, die werden erfahren, dass ihr Werk bleibt und bei der Läuterung durch den Zorn Gottes nicht vernichtet wird. Bei einem möglichen Neuanfang in unserem Leben, bei dem eine neue Furche gezogen wird, da muss das Herz ungeteilt sein, allein auf Gott ausgerichtet und nicht nur in dem Moment des Neubruchs, sondern das Leben lang. Amen.